SWR 2 Tandem.
Am Mikrofon ist Fabian Elsässer. Hallo. Wenn Nachwuchsautoren mit ihren Texten im Wettbewerb live um Publikumsapplaus ringen, dann nennt man das Poetry Slam. Das ist jetzt sicherlich schon ein Vierteljahrhundert alt. Inzwischen gibt es das auch in den Naturwissenschaften. Dann heißt es Science Slam. Also wissenschaftliche Erkenntnisse auf witzige Art zu vermitteln, ist die Idee dahinter. Maxi Frey aus Freiburg ist Physikerin mit dem Schwerpunkt Mikrosystemtechnik, wenn ich es richtig verstanden habe. Und sie ist eine sehr erfolgreiche Science-Slammerin. Dieses Jahr war sie die erste Frau überhaupt, die den deutschen Meistertitel im Science-Slam errungen hat. Man sollte so etwas heute eigentlich nicht mehr betonen müssen. Es ist aber immer noch so und auch darüber werden wir noch sprechen. Willkommen bei SWR 2 Tandem, Maxi Frey.
Hallo.
Frau Frey, wie qualifiziert man sich eigentlich für die deutschen Meisterschaften im Science Slam? Da wird man ja jetzt sicherlich nicht einfach so vorbeigehen können.
Nein, das stimmt. Es gibt tatsächlich einen Qualifikationsmodus vorne dran. Es gibt einen Vorentscheid Nord, Süd, Ost und West. Da treten jeweils 6 Slammer an. Und die beiden Besten aus jeweils dieser Vorentscheide, die dürfen dann an der deutschen Meisterschaft teilnehmen.
Wer geht zu sowas eigentlich? Also was sitzen da für Publika? Nur Physikstudenten?
Nee, das ist total unterschiedlich und es kommt auch total auf die Stadt drauf an. In den meisten Unistädten, also ich sag mal die Städte, die vor allem aus einer großen Universität bestehen, merkt man, dass das Publikum doch irgendwo einen kleinen Bezug zur Wissenschaft hat zum Großteil. Es gibt aber auch Städte, die, wenn die sehr viel größer sind, da ist es ein wahnsinnig gemischtes Publikum. Da kommen die mit allen möglichen Hintergründen her und auch alle möglichen Altersgruppen sind vertreten.
SWR 2 Tandem heute mit Maxi Frey aus Freiburg. Sie ist 32 Jahre alt, studierte Physikerin und promovierte Mikrosystemtechnikerin. Außerdem seit diesem Jahr die erste deutsche Meisterin im Science Slam, also dem unterhaltsamen Vermitteln von Wissenschaftsthemen auf der Bühne. Frau Frey, ich habe mal die Beschreibung gelesen, Science Slams, das sind die Rockkonzerte der Naturwissenschaften. Man könnte wahrscheinlich auch sagen, die Comedy-Shows oder das Impro-Theater der Naturwissenschaften. Was reizt Sie daran?
Also mich reizt eigentlich daran, dass es eine total schöne Plattform ist, die Wissenschaft, die ja doch irgendwie oftmals in seiner eigenen Blase so ein bisschen stattfindet, mal einem großen Publikum entgegenzuschmeißen, die damit normalerweise in ihrem alltäglichen Leben überhaupt gar keinen Kontakt haben.
Und wenn Sie großes Publikum sagen, dann ist das nicht gelogen. Da kommen schon mal mehrere hundert Leute, ne?
Da können locker auch mal 1000 Leute oder mehr im Saal sitzen, ja.
Wie war das für Sie, als Sie das erste Mal vor so einer Meute da gestanden haben? Also ich muss sagen, ich habe ja hier das Glück, wenn ich hier in mein Mikrofon spreche, da sehe ich keinen.
Ja, das ist richtig. Ich habe mich da langsam rangetastet. Also mein erster Slam waren tatsächlich nur so 30, 50 Leute etwa. Und dann wurde das immer mehr. Und das Schöne ist, dass die Technik ganz oft das so ausleuchtet, dass man die hinteren Reihen gar nicht sieht. Man kriegt dann immer erst die geballte Menge ab, wenn dann doch Lacher kommen, auf die man natürlich hofft. Und auch wenn der Applaus dann losstartet.
Und ist das auch manchmal so, dass man wirklich ringen muss um die ersten Reihen, wenn die da mit verschränkten Armen sitzen? Oder passiert sowas nicht?
Das kommt wahnsinnig aufs Publikum an und das kommt wahnsinnig auf die Stadt drauf an. Da gibt es schon größere Unterschiede. Generell muss man sagen, die Leute haben schon immer sehr viel Spaß. Es gibt aber Publikum, das kann da reinkommen, das hat einfach richtig Lust drauf. Die wissen, auf was sie sich einlassen. Und da muss man gar nicht viel tun und dann tobt der Saal schon. Und dann gibt es auch ein bisschen kritischere Publikums, die ein bisschen, wo man einfach ein bisschen länger braucht, um die aus der Reserve zu locken, dass die da wirklich so mitgehen, wie man sich das gerne vorstellt.
Ich stelle mir das schon auch mal vor, dass Themen auch vielleicht zu kompliziert sein könnten. Also dass es vielleicht auch Science Slams gibt, wo man das Publikum überfordert. Vielleicht ist es nicht bei Ihnen, aber haben Sie es schon erlebt, dass man es einfach nicht begreift?
Ja, das gibt es tatsächlich auch. Sicherlich nicht über die ganzen 10 Minuten, die dieser Slam dauert, aber man kann relativ gut mitkriegen, wenn man merkt, okay, jetzt hat man doch die Leute im Großteil abgehängt und habe ich auch schon erlebt.
Was waren das dann für Themen?
Das kann man, glaube ich,
mit Gentechnik oder so? Oder?
Nee, das kann man eigentlich, glaube ich, nicht ganz so klar auf ein Thema beziehen. Ich glaube, es gibt sicherlich Themen, die sind einfacher und ein bisschen oder auch schwerer dann zu vermitteln. Aber es kommt wirklich auf die Struktur, den roten Faden und die Art und Weise drauf an, wie man es erklärt. Und ich bin der Meinung, man kann aus jedem Thema einen guten Slam machen.
Und in Ihrem Siegerslam ging es um eine Brennstoffzelle, die Körperimplantate mit eigener Energie versorgen könnte, wenn Sie das bitte noch mal kurz erklären wollen.
Das war schon eine ganz gute Zusammenfassung so. Also es geht dabei tatsächlich um das Thema meiner Doktorarbeit, und zwar um implantierbare Glukose-Brennstoffzellen. Und diese Brennstoffzellen, die sollen aus Sauerstoff und Glukose, also das ist allgemein gesagt auch der Blutzucker, sollen die Strom gewinnen, um dann medizinische Implantate, wie beispielsweise einen Herzschrittmacher, mit Strom zu versorgen.
Was gibt es denn noch außer Herzschrittmachern? Es gibt, glaube ich, diese so eine Art Mini-Defibrillatoren. Ne?
Genau, sowas wäre vorstellbar. Dann wäre zum Beispiel auch vorstellbar, dass man elektronische Kontaktlinsen entwickelt, und da ist dann ein Sensor drauf, der den Augeninnendruck misst, und auch der muss irgendwo seine Energie herbeziehen.
Und wenn Sie sagen Brennstoffzelle, wie groß muss ich mir das vorstellen, und aus was ist die?
Das ist eine gute Frage. Also die ist natürlich momentan in dem Status, in dem ich jetzt meine Doktorarbeit abgeschlossen habe, noch recht groß und vor allem, wenn man an Mikrosystemtechnik denkt, tatsächlich doch noch ein bisschen überdimensioniert. Die ist natürlich auch noch in einem Forschungsstatus. Aber generell lässt sich das sehr, sehr klein herstellen, sodass man da wirklich auch Mikrochips herstellen könnte, um dann das sind ganz, ganz kleine Implantate auch zu implantieren.
Welchen Vorteil hätte das zu Herzschrittmachern, wie wir sie bisher kennen?
Der große Vorteil liegt eigentlich darin, dass so ein Herzschrittmacher, der wird ausgetauscht, wenn die Batterie leer wird. Also man kann die Batterie nicht tauschen, man muss den kompletten Herzschrittmacher wieder rausholen und dann den neuen Herzschrittmacher mit neuer Batterie wieder einsetzen.
Das heißt, man muss den Patienten jedes Mal wieder aufschneiden.
Exakt, man muss genau wieder an die Stelle wieder zurück, wo man vorher schon mal war. Und wenn man es eben mit dieser kontinuierlichen Energieversorgung schaffen würde, das auch über längere Zeiten, als die Batterie das kann, zu verwirklichen, dann könnte man sich diese Operationen beispielsweise sparen.
Wie oft muss das denn eigentlich gemacht werden bei so einem Herzschrittmacher oder auch bei so einem Mini-Defibrillator?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, und ich lehne mich ein bisschen weit aus dem Fenster, ich glaube, es sind etwa 10 Jahre, die so eine Batterie hält momentan.
Ach, das ist doch eigentlich relativ lang. Das also 10 Jahre mal austauschen, brauche ich da wirklich so eine Brennstoffzelle?
Das ist tatsächlich sehr lang. Wir werden natürlich aber auch immer älter und gleichzeitig bekommen wir auch immer früher sowas wie beispielsweise einen Herzschrittmacher. Und es ist tatsächlich so, dass immer mehr Patienten ihren ersten Herzschrittmacher auch überleben, was ja letztendlich schön ist und auch gut ist. Und deswegen ist es sicherlich eine gute Möglichkeit, da den älteren Menschen auch die ein oder andere Operation zu ersparen.
Ich wollte Ihnen jetzt auch gar nicht Ihre Forschung madig machen. Ich sag mal, es könnte ja auch sein, eben, wenn Sie sagen, es gibt zum Beispiel ja nicht nur vielleicht Kontaktlinsen, die man irgendwie, ja, die irgendwie Daten weitergeben. Es gibt ja auch schon so, dass man meinetwegen ja Blutwerte oder sowas dann vielleicht übertragen könnte zum Arzt oder so. Ne? Und dafür bräuchte man ja auch wieder Geräte, und auch die würden dann durch ihre Brennstoffzelle befeuert.
Genau, also es ist nicht beschränkt auf den Herzschrittmacher, das lässt sich nur so schön einfach und plakativ auch erklären. Da der Anwendungsbereich ist natürlich vielfältig, und man darf in der ganzen Sache auch nicht vergessen, dass die ganze Batterieforschung auch weitermacht. Also es ist jetzt nicht so, dass die Batterien bei ihren 10 Jahren auch dann fertig sind. Also man steht da definitiv auch immer in direkter Konkurrenz mit den Batterien.
Was genau ist eigentlich jetzt das Diätgerät dabei? Das war ja der Titel des Auftritts.
Das Diätgerät ist eigentlich eher eine erfundene Geschichte. Die hat sich daraus entwickelt, dass ich an Konferenzen ganz oft gefragt wurde, wie das jetzt wäre mit meiner Brennstoffzelle, wenn die implantiert ist, ob man dann so viel Schokolade essen kann, wie man möchte, weil sie ja offensichtlich den Zucker verbrennt. Und das hat mich dann mal dazu gebracht, einfach mal auszurechnen, wie viel Glukose in Kilokalorien das letztendlich ist. Und ich habe festgestellt, das ist so eine verschwindend geringe Menge. Da kann man leider, also das mit dem Diätgerät funktioniert nicht so wirklich. Und das ist auch so ein bisschen der Gag in dem Slam, dass man eben dann merkt, dass es halt nicht funktioniert.
Also keine Hoffnung für Schokoladenfans.
Ja, leider keine Hoffnung für Schokoladenfans.
Was gewinnt man eigentlich beim Slam? Einen großen Packen Schokolade?
Ja, tatsächlich. Ehre. Man gewinnt, also bei diesen normalen offiziellen Slams gibt es jetzt kein großes Preisgeld oder sowas. Das ist wirklich, man macht es zum Spaß und man macht es, um das Publikum zu begeistern. Und dieser Wettbewerb selber, der steht für die Slammer eigentlich eher im Hintergrund.
Die Idee beim Slam ist ja zu zeigen, Wissenschaft muss nicht trocken oder unverständlich sein. Aber fällt es Wissenschaft dann wirklich schwerer, solche Sachverhalte verständlich zu machen, als, weiß nicht, sagen wir mal, Politikern oder, naja, im besten Fall Journalisten?
Ich glaube, dass es in dem Bereich einfach nicht ganz so üblich ist. weil man dann doch, wenn man Vorträge hält, und man hält viele Vorträge und man erklärt seine Thematik sehr häufig, aber man erklärt sie meistens an einen Personenkreis, der sich mit ganz ähnlichen Thematiken beschäftigt oder einen ähnlichen Hintergrund hat. Und dann ist man gar nicht gezwungen, das anders zu verpacken. Und dann glaube ich aber auch, dass es gar nicht so sehr mit der Thematik zusammenhängt, sondern eher damit, ob die Person jemand ist, der es schafft, Inhalt einfach zu transportieren oder nicht.
Mein Gast ist heute die deutsche Science Slam Meisterin 2019, Maxi Frei aus Freiburg. Ganz ehrlich, Frau Frei, mochten Sie als Jugendliche so Mathe, Physik, Chemie?
Ja, tatsächlich. Ich gehöre auch zu den Jugendlichen, die das damals schon gut fanden.
Also wir haben das Wort damals noch nicht gekannt, aber für uns wären das wohl nach heutigem Sprachgebrauch Nerds gewesen, erst recht, wenn es Mädchen waren. Bei Ihnen?
Ja, das traf damals definitiv auch zu. Ich hatte Gott sei Dank auch noch Sport vierstündig und gehörte damit auch zur coolen Seite. Das heißt, ich glaube, ich habe den mittleren Pfad ganz gut erwischt.
Dass Sie diese Fächer mochten, das, was man heute MINT nennt, war wohl auch das Verdienst eines ganz bestimmten Lehrers. Was konnte der besonders gut?
Ja, ich hatte bei mir am Gymnasium eine ganz, ganz tolle naturwissenschaftliche AG und da einen Lehrer, der sich sehr engagiert hat, dass wir als Schüler schon früh in Kontakt kommen mit wissenschaftlichen Arbeiten und hat mit uns zusammen Projekte erarbeitet und wir sind dann auch gemeinsam immer an den Jugendwettbewerb Jugend forscht gegangen.
Also wissenschaftliche Arbeiten, das heißt jetzt im Unterschied zu sonstigem Unterricht?
Genau, das war einfach eine AG nachmittags und wir haben uns, wie man das in der Forschung auch macht, eine Thematik, eine Fragestellung vorgenommen und haben zu der dann geforscht.
Und gab es da eine Initialzündung, wo es für Sie Klick gemacht hat und Sie gedacht haben, ja, ich will irgendwas mit Forschung machen?
Ja, das war tatsächlich meine Teilnahme bei Jugend forscht selber. Das war das erste Mal, dass ich in Kontakt gekommen bin mit dieser Wissenschaftswelt und was bedeutet es überhaupt, wissenschaftlich zu arbeiten und wissenschaftlichen Fragestellen nachzugehen. Ich hatte da so einen Spaß dran, das hat mich so geprägt, dass danach eigentlich für mich klar war, ich will auf jeden Fall was mit Naturwissenschaften zu tun haben. Und war mir eigentlich auch schon relativ bald sehr sicher, dann Physik zu studieren.
Welche Klasse war das?
Das war in der 12. Klasse.
Also hatten Sie wahrscheinlich auch Leistungskurs in Physik oder so?
Genau.
Und das war ein Forschungsprojekt, das habe ich irgendwo so in der Kurzvita gelesen, über Tsunamis, also diese verheerenden Wirbelstürme, die Riesenwellen erzeugen. Wirklich fatal. Was genau haben Sie da untersucht und wie?
Wir haben damals einen Wellenkanal selber gebaut und haben verschiedene Wellenarten erzeugt und dann Deichformen gebastelt in Miniatur, um zu schauen, welche Deiche welche Art von Flutwellen am besten abhalten können.
Und was kam dabei raus? Oder vielleicht erstmal, also ich stelle mir das gerade so richtig wie so eine riesen Bastelarbeit vor. Also wie groß ist so ein Wellenkanal und wo haben Sie den gebaut?
Also dieser Wellenkanal damals, der war, das war ein Eigenbau aus Glas, der hatte, und jetzt muss ich schwer nachdenken, das ist eine Weile her, ich glaube, der hatte 2-3 Meter hatte der schon. Und ja, den haben wir selber zusammengebaut. Und
bei Ihnen in der Schule irgendwo?
In der Schule dann, genau.
Und was haben Sie dabei herausgefunden? Welche Deichform passt am besten?
Also wir hatten verschiedene Formen gebaut. Das lässt sich jetzt nur verbal relativ schwierig erklären. Man muss es gut sehen. Aber wir hatten zum Beispiel was adaptiert aus der Natur mit diesen Mangrovenwäldern, die es eben schaffen, durch viel Verwirbelungen den Wellen die Energie zu nehmen und hatten diese Sachen dann zum Beispiel nachgebaut auf unseren Deichen obendrauf.
Wie haben Sie denn da Sturm- und Wellengang überhaupt dann in Gang gekriegt?
Also wir hatten so einen Wellengenerator am einem Ende des Wellenkanals, der dann einfach das Wasser innerhalb dieses Kanals in Bewegung setzen konnte.
Das ist eigentlich wunderbar haptisch. Also so haptisch wird es ja nur wahrscheinlich auch später in der Forschung selten, oder?
Kann es, muss es nicht. Kommt völlig drauf an, was man macht.
Wie ist das bei Ihnen?
Ich habe mich immer weiter in die Richtung eben diese haptischen Sachen entwickelt. Also ich habe zwar Physik studiert, da kann man alles machen. Also da kann man von wirklich nur mit dem Stift Papier bis alles mit dem Lötkolben mal ganz plakativ gesagt machen. Da gibt es ein Riesenspektrum. Und ich fand die experimentelle Seite immer spannender und bin deswegen auch dann für die Promotion zu den Ingenieuren. Da wird dann doch immer noch mal ein bisschen mehr gebastelt und das hat mir gut gefallen.
Ist das auch bei Ihnen so privat so? Also wenn Ihnen jetzt der Zahnriemen reißt am Auto, könnten Sie da was mit anfangen?
Witzigerweise tatsächlich oftmals gar nicht. Aber wenn ich es dann doch brauche.
Das ist dann zu grobmotorisch.
Das ist dann zu grobmotorisch, ja. Aber es gibt Gott sei Dank ja mittlerweile sehr, sehr viele Hilfevideos und mit denen komme ich dann auch sehr weit.
Sie sind inzwischen selber in der Jury des ja auch immer noch sehr renommierten Wettbewerbs Jugend forscht. Hat sich da irgendwas verändert im Vergleich zu damals? Also damals, das muss dann gewesen sein, lass mich rechnen, so vor 15, 16, nee, 12, 13 Jahren ungefähr.
2006 war ich damals.
13 Jahre ungefähr.
Genau.
Und hat sich da was verändert, zum Beispiel auch im Niveau der Arbeiten oder wieso geforscht wird?
Also ich würde sagen, im Niveau der Arbeiten jetzt nicht. Es gibt immer Schwankungen zwischen den Jahren, das ist ganz klar. Es hat sich eher an der Art und Weise, wie Daten ausgewertet werden, geändert. Also ich weiß noch, als ich da 2006 dabei war, da war das total toll, dass man das überhaupt mit dem Computer ausgewertet hat und da Programme hatte und die Schule irgendwas zur Verfügung hatte, um mit einer Art einfachen Sensorik irgendwelche Daten überhaupt generieren und aufnehmen zu können in digitaler Weise. Und heute haben die auf ihren Smartphones selber irgendwelche Apps programmiert und hängen dann ihr Smartphone dran, um irgendwelche Geschwindigkeiten oder Drücke oder sonst irgendwas zu messen.
Das ist dann schon Jugendforsch 2 bis 3.0.
Ja, genau.
Wie ist denn das, wenn da wahrscheinlich auch manchmal ganz nervöse Kandidaten da vortreten für Sie, die Sie ja selber mal in so einer Situation waren?
Ja, das gibt es bei Jugendforsch tatsächlich, ist aber oft auf die Minderheit. Also die sind erstaunlich gut vorbereitet. Ich ziehe da immer wieder jedes Jahr meinen Hut vor, wie abgebrüht und organisiert die dort ihr Programm abspulen und ihre eigene Forschung präsentieren.
Abgebrühter als Sie damals?
Ja, vermutlich schon. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das in der ersten Runde in diesem Regionalwettbewerb teilweise schon so professionell hingelegt habe, wie die das heute mittlerweile können.
Was ich auch interessant fand an Ihrer Biografie, Sie waren während der Schulzeit auch noch für ein Jahr weg. Sie waren weit weg in Neuseeland als Austauschschülerin. Ein anderes Schulsystem wahrscheinlich. Welche Rolle spielten Naturwissenschaften denn da?
Eigentlich ist das Schulsystem, es ist nicht sehr großartig unterschiedlich vom Inhalt, also damals, 2004. Ich weiß nicht, was sich in dieser Zeit alles getan hat. Das Schöne in dem Schulsystem ist, dass man früher noch einen größeren Schwerpunkt legen kann auf das, was einen wirklich interessiert. Und ich habe mich dort tatsächlich mit Fächern beschäftigt, die es hier so in Deutschland eben nicht gibt und habe dort die ganze wissenschaftliche Seite mal zur Seite gelegt, weil ich gedacht habe, ach, das ist eigentlich ganz schön, mal was ganz, ganz anderes zu sehen, was ich zu Hause so nicht kriege.
Beispiel?
Zum Beispiel das Fach Outdoor Education. Also da geht es darum, sich in der Wildnis zurechtzufinden und Karten zu lesen, Wetter einzuordnen, Lawinenkunde und so weiter.
Also man kann sagen, es sind ganz andere Naturwissenschaften.
Genau, es ist eine ganz andere Naturwissenschaft, richtig.
Und, haben Sie irgendwas zum Überleben behalten?
Ja, tatsächlich. Ich kann immer noch aus nassem Holz Feuer machen.
Nicht schlecht. Sie haben SWR 2 Tandem. Und zu Gast ist heute die deutsche Science Slam Meisterin 2019, Maxi Frei aus Freiburg. Frau Frei, wir haben jetzt schon so ein bisschen Ihren Lebenslauf, den Sie uns freundlicherweise haben zukommen lassen, gestreift. Da ist mir ziemlich viel Mobilität aufgefallen. Sie haben in Konstanz, Vancouver, Frankfurt, dann in Freiburg studiert. Muss man so mobil und so flexibel sein, um so einen Werdegang hinzulegen wie Sie? Oder war das bei Ihnen auch einfach Lust auf Tapetenwechsel?
Also bei mir ist es ganz klar auch Lust auf Tapetenwechsel. Ich mag das ganz gerne, durch die Welt zu streifen, wobei da sind ja schon auch viele Orte jetzt in Deutschland tatsächlich dabei gewesen. Ich glaube, es schadet aber auch nicht, mal was anderes zu sehen, vor allem auch in der Wissenschaft. Ich halte nicht so viel davon, wenn man ganz lange nur in einem Labor gearbeitet hat, weil jedes Labor macht Dinge auf seine eigene Weise und hat ganz bestimmte Abläufe. Und Wissenschaft ist doch auch ein ganzes großes Stück weit Kreativität und da braucht man unterschiedlichen Input und Einflüsse. Und ich glaube, es tut jedem Wissenschaftler gut, auch mal was anderes gesehen zu haben.
Sie arbeiten ja inzwischen in einem Medizintechnikunternehmen in Freiburg. Hätten Sie auch einfach bei der akademischen Karriere bleiben können oder ist das heute immer schwieriger?
Doch, ich hätte definitiv auch bei der akademischen Karriere erstmal bleiben können. Das war auch eine Überlegung erstmal. Ich finde aber auch den anderen Bereich, also die Industrie, super spannend. Und ich finde vor allem, auch wenn man jetzt aus den Ingenieurswissenschaften kommt, ist wichtig, dass man beide Seiten kennt, sowohl die Wissenschaft als auch die Industrie, weil die ja doch zusammenarbeiten müssen in irgendeiner Art und Weise. Und ich finde es total spannend, mir jetzt mal diese Seite anzugucken. Das bedeutet aber nicht, dass ich meinen Weg zurück nicht auch irgendwann mal noch finden werde.
Darf ich fragen, was Sie da genau machen oder ist das streng geheim?
Ja, ganz so genau kann ich darüber natürlich jetzt nicht ins Detail reden. Was ich da mache ist, also ich bin dort auch in der Forschung und Entwicklung und ich beschäftige mich mit der computergestützten Chirurgie.
Hat das noch irgendwas mit Ihrer Promotion zu tun, wo es ja um Brennstoffzellen für Implantate ging?
Nee, tatsächlich hat das sehr, sehr wenig nur noch mit meiner Promotion zu tun, was ich aber gar nicht schlimm finde. Ich finde es immer gut, mal wieder was Neues zu machen, neuen Input zu kriegen, sich mit was Neuem zu beschäftigen. Aber generell von der Art und Weise und der Technik und der Sparte ist es doch noch recht ähnlich.
Haben Sie Ihren jetzigen Job vielleicht auch wegen der Promotion bekommen oder am Ende gar wegen Ihrer Erfolge als Science Slammerin?
Ich würde sagen, das ist eher, er hat eher am Rande damit was zu tun gehabt. Also eher wahrscheinlich damit, dass meine Promotion oder auch das Science Slam selber Soft Skills geschult hat und die natürlich in anderen Bereichen dann auch zum Vorschein kommen. Aber jetzt explizit genau deswegen zu sagen, das war das Ausschlaggebende, das würde ich jetzt nicht sagen.
Man kann aber sagen, beides hat vielleicht gemeinsam, also das, was Sie jetzt machen oder auch das, was Sie sich in Ihrer Promotion überlegt haben, dass es schon extreme Zukunftstechnologie ist.
Ja, das absolut. Also es hat immer was damit zu tun, den Menschen zu helfen und den Menschen mit Technologie zu helfen und ihm auch zukünftig sein Leben zu erleichtern.
Nochmal zurück zu zum Promotionsthema und damit auch zu dem Thema Ihres Siegerbeitrags bei den Science Slam Meisterschaften. Wann wird das denn Wirklichkeit werden mit diesen Brennstoffzellen im Körper?
Das ist eine sehr gute Frage. Also zu dem Status, wo ich aufgehört habe mit dieser Forschung, ist man schon so weit, um zu zeigen, dass das ganze Prinzip an sich funktioniert. Da muss aber sicherlich noch der ein oder andere Doktorand drüber, um das Ganze in eine Form zu bringen, dass es nachhaltig ist und dass es in irgendeiner Art und Weise auch produzierbar ist.
Wenn wir über solche Zukunftstechnologien sprechen und dann auch noch über ihre Motivation, nämlich Menschen zu helfen, dann sprechen wir aber ja auch immer über die Machbarkeit von Forschung. Also, weiß ich, wenn man sich Gentechnik anguckt oder so, oder was es da mittlerweile alles an Möglichkeiten gibt, auch diagnostisch, sind Sie manchmal auch skeptisch? Muss man überhaupt alles das, was möglich ist, auch unbedingt weiter erforschen?
Nee, ich glaube, dass Wissenschaft in allererster Linie, vor allem Grundlagenforschung, erstmal ganz frei sein darf von der Frage nach dem wirklichen Sinn oder ob man das anwenden kann oder nachher in ein technisches Produkt packen kann. Weil man nur mit genug Freiheit und Kreativität auch überhaupt auf Lösungen und Dinge stößt, die man sich vorher eben gar nicht ausmalen kann. Und wenn man da ein bisschen Forschung betrieben hat und mehr weiß und das Gebiet kennenlernt, dann kann man und dann sollte man auch die Frage stellen, kann man das irgendwie sinnvoll verwenden und auch ethische Fragen stellen.
Wo wird es denn für Sie ethisch bedenklich? Ich meine, das ist ja auch immer so, sobald man in der Industrie arbeitet, dann muss damit auch Geld verdient werden.
Ja, klar, da sieht man die andere Sache. Es ist ganz klar, dass irgendwo auch damit ein Umsatz generiert werden muss. Ich finde es einfach ganz wichtig, dass man das immer weiß und dass man das immer sich bewusst vor Augen hält, dass es eben nicht nur darum gehen sollte, seinen Gewinn zu maximieren.
Sie hören SWR 2 Tandem und zu Gast ist heute Maxi Frey aus Freiburg, 32 Jahre alt, studierte Physikerin, aber promovierte Mikrosystemtechnikerin und seit diesem Jahr die erste deutsche Meisterin im Science Slam, also der unterhaltsamen Vermittlung von Wissenschaft auf der Bühne. Frau Frey, man muss, glaube ich, immer noch sagen, als Frau in den Naturwissenschaften lebt man in der Unterzahl, oder?
Ja, es ist nicht mehr ganz so wahr. Also, als ich angefangen habe zu studieren, 2007, da waren wir in unserem Physikstudium schon deutlich weniger Frauen, aber es war schon eine bemerkbare Anzahl an Frauen da.
Vielleicht mal kurz zum Verständnis, wie viele waren es da insgesamt? Ich weiß gar nicht, wie viele fangen überhaupt an in so einem Jahrgang?
Also, ich kann jetzt für die Uni Konstanz sprechen damals. Wir waren, ich würde sagen, ein bisschen mehr als 100 Studenten, die angefangen haben. Ich will grob über den Daumen peilen, dass wir 10-12% Frauen waren. Kann aber an anderen Unis auch völlig anders dann aussehen. Und es kommt auch aufs Studienfach drauf an. Die bei den Chemikern mittlerweile, die schaffen es sogar, dass sie über 50% Frauen haben teilweise. Und bei den Pharmazeuten sieht es teilweise sogar noch krasser aus.
Gut, ich glaube, Pharmazie oder auch Medizin sind sowieso Fächer, die immer weiblicher werden.
Genau. Ne?
Aber das, was man so sieht, erstmal so als die harten Naturwissenschaften, also weiß ich, Mathe, Physik oder so, das, was einem in der Schule im Zweifelsfall schwerfiel, wenn man sich das vorstellt, da würden Sie sagen, auch da findet ein Wandel statt.
Da findet ein Wandel statt, aber es sind immer noch deutlich mehr Männer als Frauen.
Wie ist das eigentlich so mit der Abbrecherquote? Auch da höre ich immer, also ich kann es ja offen zugeben, war wahrscheinlich auch nicht anders zu erwarten, ich bin halt immer Geisteswissenschaftler, hört man immer, dass es doch krass ist, so was in den ersten 2, 3 Semestern ausgesiebt wird. Wie war es bei Ihnen?
Ja, bei uns, wir hatten auch einen relativ hohen Schwund und zwar den direkt gleich schon mal nach Weihnachten. Man muss dazu sagen, dass vermehrt Männer aufgehört haben. Also die meisten Frauen haben es tatsächlich durchgezogen. Also der Prozentsatz an Frauen wurde immer größer.
Interessant, denn man sagt ja auch, in der Schule sind inzwischen die Mädchen den Jungen in den sogenannten MINT-Fächern oft überlegen. Hat das auch was mit Durchhaltevermögen zu tun?
Ja, vielleicht auch das. Ich glaube auch, dass ist zumindest mal meine eigene Wahrnehmung, vielleicht die Disziplin ein Ticken höher ist. Und das in so Fächern, die dann doch viel Arbeit erfordern während des Studiums, das gar nicht schlecht ist, wenn man in der Lage ist, diszipliniert auch zu arbeiten. Aber dann kommt auch noch hinzu, dass Physik auch ein Fach ist, das keinen Numerus Clausus hat, also keine Einstiegsbestimmung am Anfang mit dem Abitur. Und da kann sich erstmal jeder einschreiben. Und ich habe tatsächlich auch festgestellt bei meinen Kommilitonen, dass manche haben das einfach mal probiert, weil sie dachten, ja, grundsätzlich interessiert mich das. Und haben dann aber festgestellt, nee, das geht dann doch nicht in die richtige Richtung. Und dazu gehörten witzigerweise auch vermehrt die Männer.
Wussten Sie denn vor dem Physikstudium schon, was Sie erwartet? Oder hat sich es dann teilweise als überraschend schwerer oder auch als überraschend leichter, je nach Teilgebiet, für Sie herausgestellt?
Sowohl als auch. Ich wusste nur bedingt, was mich da wirklich erwartet. Ich fand Physik in der Schule toll und hatte da Spaß dran. Mir war aber gar nicht so klar, dass die Physik in der Schule und auch die Mathe in der Schule mit Mathe und Physik an der Uni nicht viel zu tun hat. Das ist eine ganz andere Art und Weise zu lernen und auch zu lehren und auch die Substanz und auch damit umzugehen, hat mit der Art und Weise, wie man das in der Schule macht, nicht viel zu tun. Das muss man lernen und das hat mir Spaß gemacht und das fiel mir witzigerweise eben auf der Art und Weise sehr leicht. Was ich lernen musste, war lernen. Ich war eine relativ gute Schülerin und musste nicht zu viel machen während der Schulzeit und bin da ganz schnell auf den Boden der Tatsachen geholt worden im ersten Semester und habe gemerkt, okay, ja, jetzt ist es wirklich soweit. Ich muss mich hinsetzen und ich muss wirklich was tun.
Ich weiß, bei den Medizinern bedeutet das wahnsinnig viel auswendig lernen, aber das wird in Physik jetzt nicht so sein.
Nee, das funktioniert in der Physik leider überhaupt nicht. Man muss verstehen. Man muss verstehen, verstehen, verstehen. Und wir haben ganz viel auch in Gruppen und in Teamarbeit uns gegenseitig immer wieder was erklärt und Fragen gestellt, um einfach das Gesamtkonzept zu begreifen.
Sie haben ja vorhin erzählt, dass Sie einen tollen Physikunterricht hatten oder überhaupt einen Naturwissenschaftsunterricht, der Spaß gemacht hat. Wenn Sie sagen, es wird immer noch insgesamt zu wenig Spaß an den sogenannten MINT-Fächern im deutschen Schulwesen vermittelt?
Ich habe nicht so viel Kontakt zum deutschen Schulwesen, wie es momentan ist. Ich würde sagen, zu meiner Schulzeit gab es da sicherlich auch Unterschiede. Also da gab es Lehrer, die das geschafft haben, mit sehr viel Spaß, Eloquenz und Witz zu vermitteln. Und es gab solche, die das eben nicht gemacht haben. Und ich glaube, das ist nicht nur für die Physik, das gilt für immer. Wenn da jemand vorne steht, der ehrlich, enthusiastisch und begeistert ist von dem, was er da vermittelt, dann hat er einen ganz anderen Zugang zu seinen Schülern.
Haben diese Fächer eigentlich ein Imageproblem im Sinne von nicht cool?
Also in der Schule war das damals tatsächlich so, dass das einfach nicht cool ist. Und ich habe auch einige Freunde und Freundinnen, die dann ins Lehramt gewechselt sind mit Physik und Mathe und die sagen auch immer, ja, sie sind einfach die mit den uncoolen Fächern. Woran das jetzt aber genau liegt, das kann ich Ihnen jetzt nicht wirklich sagen. Ich habe es immer cool gefunden und finde es weiterhin cool.
Oder ist das Image eher oder vielleicht auch ein Grund dafür, dass vielleicht eben generell nicht so viele Menschen sich in so ein Fach einschreiben und auch insgesamt noch weniger Frauen. Also auch wenn ich International Business mache, dann verdiene ich eh mehr.
Ja, vielleicht ist das eine Herangehensweise, die manche Leute haben. Man darf aber bei der Physik zum Beispiel nicht vergessen, dass man mit dem Studium so gut wie alles machen kann.
Sie sind jetzt Anfang 30 und inzwischen ja auch selbst Juniorin von Jugendforsch. Da haben Sie auch regelmäßig mit Jugendlichen, das klingt so fürchterlich altbacken, ich sag mal in Anführungszeichen, von heute zu tun. Welche Unterschiede fallen Ihnen da auf? Also jetzt nicht so sehr, Sie haben vorhin schon gesagt, die arbeiten wahnsinnig professionell und auch zum Beispiel die Art und Weise, wie die Daten auswerten, da konnte man früher nur davon träumen. Das hat jetzt aber auch was mit technischen Möglichkeiten zu tun. Aber wie ist das zum Beispiel so mit Werten oder Zielen und Gewichtungen? Man hat ja auch mal von Work-Life-Balance, dass die immer wichtiger ist. Was stellen Sie da fest?
das stellt man tatsächlich fest. Und auch die Themen, um die es sich kreist, das merkt man auch bei Jugendforsch, die haben sich so ein bisschen gewandelt, auch in Richtung Nachhaltigkeit, Verantwortungsbewusstsein. Also da merkt man schon auch deutlich die Interesse von dieser, ja, Generation will ich es jetzt auch nicht nennen, genau wie Sie. Da merkt man, glaube ich, schon einen ziemlichen Drift. Das ist total positiv und das gefällt mir total gut. Und ich finde, das ist eine richtig gute Richtung.
Also gar nicht so die Menschen, die auf Smartphones starren, sondern und nur an Konsum denken. Das krasse Gegenteil eigentlich.
Eigentlich eher das krasse Gegenteil. Jetzt zu dieser Smartphone-Geschichte. Also es ist natürlich nicht immer nur alles positiv. Was mir tatsächlich auffällt, ist, dass, und ich habe das auch in meinen Studenten in den letzten Jahren gemerkt, dass dieses ständige verfügbare Wissen so ein bisschen das eigene selbstständige Nachdenken einschränkt. Also die Leute sind weniger bereit, sich wirklich hinzusetzen, zu überlegen, warum ist das jetzt so, sondern es einfach direkt mal nachgucken.
Sie haben ja vorhin schon gesagt, Sie haben in Neuseeland Auslandsjahr gelernt, wie man aus nassem Holz Feuer macht. Was sind denn so die, und jetzt sprechen wir gerade von Selbstständigkeit, das hat ja auch was miteinander zu tun, wenn ich dann mal so ein bisschen eine krude Verbindung herstellen darf. Was sind denn so wirklich so Werte, die Ihnen total wichtig sind? Also Selbstständigkeit scheint einer zu sein.
Ja, Selbstständigkeit finde ich total wichtig. Mir ist ganz wichtig Neugier und Offenheit. Ich finde, man sollte allem und jedem, dem man begegnet, mit einer sehr, sehr positiven Neugierde begegnen und sich auch erstmal anhören, was er zu sagen hat. Und weil man kann, und davon bin ich überzeugt, man kann von jeder Person, egal was sie gemacht hat, wo sie herkommt, immer was lernen.
Das ist eigentlich eine sehr schöne Sicht auf die Welt. Das hilft dann wahrscheinlich auch wieder, wenn man slammt, ne?
Ja, absolut.
Wie zeitaufwendig ist Ihr Beruf eigentlich? Bleibt da denn überhaupt noch Zeit zum Slammen? Oder verbringen Sie Nächte im Labor?
Ich forsche ja aktuell gerade nicht selber. Das heißt, ich habe einen ganz normalen Job, würde ich jetzt erstmal sagen. Und die Slammerei ist jetzt nebenher Hobby und ich nehme mir da einfach die Zeit raus.
Und Sie sagen, Sie forschen nicht selber? Also Sie sitzen jetzt nur noch im Büro und werten Excel-Tabellen aus?
Ganz so schlimm ist es nicht. Also ich bin in der Forschung und Entwicklung und mache da Projektleitung und bin eigentlich viel mehr in Meetings und am Telefon und am Diskutieren mit Leuten. Und da merkt man auch, dass meine Slammerei und meine Erfahrung, da Leuten etwas zu vermitteln, absolut hilft. Denn letztendlich ist das im Job auch das Gleiche, was man macht. Also man muss Leute für seine Ideen und sein Projekt begeistern und ihnen auch in kürzester Zeit erklären, um was es da eigentlich geht.
Bei der Vermittlung von Wissen auf und abseits der Bühne wünsche ich Ihnen weiterhin viel Glück.
Vielen herzlichen Dank.
Heute in SWR 2 Tandem, unser Gast war Maxi Frei aus Freiburg, Physikerin, promovierte Mikrosystemtechnikerin und erste deutsche Meisterin im Science Slam. Herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren.
Gerne.
Die Redaktion der Sendung hatte Martina Kögel, in der Technik war Georg Bielfeld, am Mikrofon war Fabian Elsesser. Schönen Abend noch.